SRF 2 Kultur.
Also ich empfinde mich als interessierten Zeitgenossen.
Das sagt Baskast auf meine Frage, wie er denn in Kontext vorgestellt werden möchte. Außer einem interessierten Zeitgenossen ist Baskast Psychologe mit Schwerpunkt Hirnforschung, Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor. Die Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt, hieß sein erstes Buch. Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft, sein zweites. Aber Anlass für meinen Besuch beim 40-Jährigen im holländischen Städtchen Utrecht ist sein letztes. Da geht es um die moderne Qual der Wahl. Ich weiß nicht, was ich wollen soll, lautet sein Titel. Warum wir uns so schwer entscheiden können und wo das Glück zu finden ist, steht im Untertitel. Was im Gespräch mit Baskast alles zur Sprache kam, hören Sie nun in Kontext in einer Sendung von Cornelia Kassis. In Utrecht ist es draußen wieder nass und kalt. Drinnen, in der kleinen Dachwohnung, umschmust eine Tigerkatze den Autor und ein fuchsbrauner Zottelhund schnappt verbotenerweise nach der Schokolade auf dem Tisch. Kasts Haustiere scheinen klar zu wissen, was sie wollen. Und er? Wie geht es ihm mit der Qual der Wahl oder ganz konkret? Welche Marmelade hat er heute auf sein Frühstücksbrot gestrichen?
Ja, das ist einfach. Ich frühstücke nämlich nicht. Ich frühstücke Kaffee. Ich braue meinen Kaffee und setze mich dann so halb narkotisiert an den Computer. Und das mache ich eigentlich jeden Morgen so, wenn das geht.
Also keine Entscheidungsnot in Sachen Marmelade. Das klingt ja auch ziemlich zufällig, vielleicht auch etwas frech oder gar bekloppt, dass ich diese frage. Aber immerhin hat das mit der Auswahl der Marmelade ziemlich viel mit unserer Multi-Optionsgesellschaft zu tun oder einfacher gesagt mit der Vielfalt unserer Möglichkeiten. Und da haben Marmeladenregale eine Gruppe von Forschern ziemlich beschäftigt. Erzählen Sie von der Marmeladenforschung.
Ja, in der Tat, es gibt dieses berühmte sogenannte Marmeladenexperiment, das meiner Meinung nach einen kritischen Aspekt der Multi-Optionsgesellschaft gut auf den Punkt bringt. Und das geht so. Zwei Forscherinnen sind in einen Delikatessenladen gegangen und haben dort einen Tisch mit Marmeladen aufgebaut, die man probieren konnte als Kunde. Und wichtig ist, es gab zwei Varianten. In einer Variante gab es nur 6 Marmeladen zum Verkosten, in der anderen 24 Marmeladen. Und dann haben sie einfach beobachtet, was passiert. Und die erste interessante Beobachtung war, der Probetisch mit den vielen Marmeladen zieht die Leute mehr heran. Ja? Also die Leute sind fasziniert von einer großen Auswahl. Aber noch interessanter ist, was dann passiert, nämlich die Leute von der großen Auswahl, wenn die dann zu einem Marmeladenregal laufen, hat man beobachtet, die tun sich schwer mit einer Entscheidung. Die stehen mitunter minutenlang vor dem Marmeladenregal und wissen nicht, welche sie sich aussuchen sollen.
Und am Schluss kaufen sie vielleicht gar nichts.
Ja, genau. Also das sieht man eben auch, dass sie dann teilweise mit leeren Händen den Laden verlassen, beziehungsweise ohne Marmelade. Und ganz anders die Leute, die von der kleinen Auswahl gekostet haben, die greifen beherzt zu ihrer Marmelade und haben offenbar viel weniger Entscheidungsprobleme.
Also wenn man Marmeladen verkaufen möchte, dann sollte die Auswahl nicht so groß sein, heißt da eigentlich eine Schlussfolgerung. Nun kann man sich ja aber fragen, warum verschwinden denn die Tante-Emma-Läden und die Supermärkte schießen wie Pilze aus dem Boden mit ihren 3,7 Metern Joghurtauswahl und 2,8 Metern, weiß ich nicht was, verschiedenen Salaten?
Naja, ich denke, einerseits zeigt das Experiment ja, dass eine große Anzahl von Waren ja durchaus anziehend. Viele Marmeladen sind ja durchaus anziehend. Das heißt, das lockt uns ja schon in den Laden hinein. Nur andererseits stimmt das, glaube ich, auch gar nicht. Es gibt ja ein sehr erfolgreiches Konzept gerade in Deutschland. Das nennt sich Aldi und die Auswahl ist sehr begrenzt dort. Das heißt, ich denke, die Tatsache, dass es immer weniger Tante-Emma-Läden gibt, liegt nicht zuletzt auch daran, dass die teurer sind. Also erstens haben die nicht alles, das heißt, es ist unpraktisch. Aber zweitens sind Supermärkte auch billiger. Und Aldi ist am erfolgreichsten, weil es billig und vielleicht auch, weil es so eine beschränkte Auswahl hat.
Nun kann man ja sich fragen, warum muss uns das Marmeladenexperiment denn kümmern? Marmeladen sind das eine, das Leben und die Wahl für eine bestimmte Lebensart das andere. Was sagen Sie dazu?
Ich meine, dass es viele Marmeladen gibt und wir uns da nicht so gut entscheiden können, das lässt sich ja noch verkraften. Aber wenn man dieses Prinzip und dieses psychologische Phänomen auf andere Lebensbereiche überträgt, zum Beispiel auf die Berufswahl oder auf die vielleicht wichtigste Wahl im Leben, die Partnerwahl, dann wird es ja schon viel gravierender und existenziell auch. Also früher konnte man vielleicht aus 3, 4 Partnern wählen, möglichen Kandidaten, wenn überhaupt, in einem Dorf. Wenn man sich heute zu einer Partner-Online-Börse begibt, gibt es da Tausende von Kandidaten. Die kommen natürlich nicht alle in Frage, aber trotzdem, die Auswahl ist ja schon viel größer und da treffen sie eben auf genau dieses Problem.
Und damit kommen wir jetzt zu einem Paradox, das Sie in Ihrem Buch, ich weiß nicht, was ich wollen soll, das Freiheitsparadox nennen. Ein Paradox, das die Frauen noch mehr betrifft als die Männer. Bevor wir jetzt von den Frauen und den Männern sprechen, was verstehen Sie unter dem Freiheitsparadox?
Also wenn Sie keine Wahl haben, wenn Ihnen nur eine Marmelade angeboten wird, dann haben Sie keine Freiheit zu wählen. Wenn Sie 2 Marmeladen haben, haben Sie die Freiheit zu wählen. Und je mehr Marmeladen, desto mehr Freiheit. Diese Expandierung der Möglichkeiten, viele Marmeladen, entscheidungslos und wie andere Experimente zeigen, teilweise auch unzufrieden macht, ja. Man hat ja in Experimenten auch gesehen, dass wenn man Leuten eine große Auswahl gibt, in diesem Fall war das mit Schokoladen und nicht Marmeladen, dass sie dann, wenn sie wählen, am Ende unzufriedener mit ihrer Wahl sind, als wenn es nur eine kleine überschaubare Anzahl von Schokoladen gab. Und dieses nenne ich ein Freiheitsparadox oder ein Wahlparadox, weil man ja eigentlich denken würde, je mehr Marmeladen oder was auch immer, Partner, Berufe mir zur Verfügung stehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das dabei ist, sei es nun eine Marmelade oder ein Lebenspartner, der genau meinem Geschmack entspricht. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Hier scheinen noch andere Kräfte eine Rolle zu spielen, die uns unzufrieden stimmen.
Und wie ist das in Bezug auf das Freiheitsparadox jetzt mit den Frauen und den Männern? Da scheinen ja die Frauen noch die höheren Kosten zu zahlen.
Ja, und das war eben eine der verblüffendsten Sachen, als ich anfing, zu diesem Buch zu recherchieren. Es gibt ja Glücksdaten, da hat man einfach große Stichproben der Bevölkerung in diversen Ländern, vor allem in reichen Industriestaaten wie Europa und den USA, befragt. Und die gehen zurück in die Zeit, und zwar ziemlich weit, teilweise bis in die 1950er Jahre. Und dann kann man ja einfach diese Daten nach Geschlecht auftrennen und gucken, wie hat sich das Glück von Männern und Frauen über die Zeit bis heute entwickelt. Und da sieht man etwas, wie ich finde, total Verblüffendes. Das sieht man konsistent über alle untersuchten Länder, dass Frauen mit den Jahren, seit den 70er Jahren, teilweise schon früher, unglücklicher geworden sind. Teils relativ zu den Männern, teils sogar absolut unglücklicher geworden sind.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, und das ist natürlich insofern total verblüffend erstmal, weil es genau in einer Zeit fällt, wo sich die Frauen immer mehr Freiheiten und Wahlmöglichkeiten erkämpft haben. Und das könnte vielleicht, wenn man sich das Marmeladenexperiment nochmal ins Gedächtnis ruft, könnte das damit zusammenhängen, dass eben viel Auswahl und viel Freiheit gewisse Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt.
Bevor wir jetzt von diesen Risiken und Nebenwirkungen sprechen, Baskas, Sie sind ja Wissenschaftsjournalist, wie seriös oder wie aussagestark sind denn überhaupt Forschungen, die das Glück messen? Ist sowas überhaupt wirklich festzuhalten?
Sie haben recht. Erstmal sind das subjektive Befragungen, ja? Wie glücklich schätzen Sie sich ein auf einer Skala von 1 bis 10? Und da könnte man skeptisch sein und sagen, die Person kann das nicht. Aber was in diesem Fall ja sehr interessant ist, das wurde ja immer wieder gemacht. Und in diesem Fall ist ja die relative Veränderung. Selbst wenn Leute Schwierigkeiten haben, auf einer Skala von 1 bis 10, 0 bis 10 ihr Glück einzuschätzen, es zeigt sich, dass sie immer unglücklicher werden. Das ist eine relative Veränderung. Und das finde ich interessant. Aber das Zweite ist, Man kann auch sehen, dass diese subjektiven Glücksskalen, wenn ich gebe mir zum Beispiel eine 8 auf 10, dann kann man sehen, dass so jemand, der sich ziemlich hoch einschätzt, was das Glück betrifft, häufiger lächelt an einem Tag. Das heißt, es gibt auch objektives Korrelat mit dieser subjektiven Einschätzung. Also ich glaube schon, auch wenn dieses Maß nicht perfekt ist, dass es schon etwas aussagt.
Baskas, Sie haben von Risiken und Nebenwirkungen gesprochen in Bezug auf die Freiheit, ganz speziell, wenn es um Frauen geht. Nun könnte man ja vielleicht in Nostalgie verfallen und das Leben der Großmütter ein Stück weit verklären, weil sie eben offenkundig mehr Zufriedenheit angaben. Wenn ich jetzt an meine Großmutter und viele Großmütter, die ich kenne, denke, die hatten keinen Beruf. Sie waren ökonomisch nicht unabhängig. Sie hatten viele Kinder, manche davon starben auch. Keine Frau der heutigen Zeit würde je wahrscheinlich mit ihrer Großmutter tauschen. Was ist denn der andere Schluss, wenn man nicht einfach so rückwärtsgewandt jetzt reagieren möchte auf diese Zufriedenheitsforschung?
Naja, das ist erstmal ein Rätsel, das ich versuche zu lösen, vollkommen außerhalb einer Moral oder einer Empfehlung. Und ein Ansatz, es ist wirklich auch nur ein Ansatz, besteht eben darin, dieses Unglück just in den Wahlmöglichkeiten und in der erweiterten Freiheit zu suchen. Und ich glaube, teilweise kann man das auch. Und ein Beispiel dafür, ich glaube, dass bei vielen Frauen der Druck, sich zu entscheiden zwischen Karriere und Kind, zum Beispiel stark zugenommen hat. Und da gibt es natürlich unheimlich viele Ursachen, aber dieser Entscheidungsdruck hat zugenommen und macht viele Frauen zu schaffen.
Ein Wort, das Sie zur Erklärung dieses Befundes heranziehen, heißt Alternativkosten. Was wären jetzt die Alternativkosten für die Frauen von heute?
Jedes Mal, wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich auch gegen etwas. Also ein ganz einfaches Beispiel. Sie können nicht zugleich nach Hawaii fliegen und in die Toskana fahren, auch wenn beides toll ist. Ja? Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, früher war Hawaii gar keine Option. Es gab nicht diese Fernreisen für jedermann. Heute gibt es Fernreisen für jedermann. Das heißt, was passiert, wenn Sie in die Toskana fahren? Heute verzichten Sie dabei gefühlt nicht nur auf Hawaii, sondern auf eine ganze Menge von Optionen und Reisen. Und diese verzichtenden Ökonomen Alternativkosten, die Alternativen, die wir nicht wahrnehmen. Und für Frauen bedeutet das, wenn sie heute tatsächlich stark zwischen Kind oder Karriere entscheiden müssen und es sehr schwer ist, diese beiden zu vereinen, dass entweder, wenn man sich für das Kind entscheidet, verzichtet man zumindest in Teilen auf die Karriere und zahlt also diese Verzichtskosten oder umgekehrt. Ja? Also man stürzt sich in die Karriere und stellt irgendwann fest, ich hätte auch gerne die Familie gehabt und zahlt also in Form dieses Verzichts.
Also das ist jetzt so eine Nebenwirkung und zwar eine sehr starke, wie Sie das jetzt schildern, wird das klar, wie viel eigentlich wegfällt, wenn man einen ganz bewussten, klaren Entscheid für das eine gefällt hat, aber damit nicht genug. Schuldgefühle kommen noch dazu. Erklären Sie die Schuldgefühle in Bezug auf Entscheidungsfindung.
Stellen Sie sich vor, Sie haben nur die Wahl zwischen zwei Partnern, ja, und Sie wählen den einen. Und Ihre Beziehung geht schief. Dann können Sie sagen, ja gut, mit dem anderen wäre es vielleicht auch schief gegangen. Ja. Aber wenn Sie jetzt 10 Partner haben und Sie wählen diesen ein und die Beziehung geht schief, dann wird es ja immer wahrscheinlicher, dass unter diesen 10 ein Partner dabei gewesen wäre, zumindest in Ihrem Kopf, mit dem es gut gegangen wäre, mit dem es besser gegangen wäre. Das heißt, sie fangen an, sich selbst Vorwürfe zu machen. Sie sagen, warum habe ich mich bloß so entschieden? Ja? Also ich hatte doch die Wahl und da entscheide ich mich just für diese Person. Und dann richtet man sich gegen sich selbst und sagt, ich bin dumm, ja? Ich treffe schlechte Entscheidungen und ich bin schuld, dass ich mich für den und den entschieden habe. Es hätte auch anders sein können.
Kurzum, wenn ich Ihnen zuhöre, Wahlfreiheit ist zwar eine große Errungenschaft, aber sie hat eben Nebenwirkungen, sie hat hohe Kosten und nebst Schuldgefühlen und Alternativkosten, was wir jetzt schon benannt haben, ist es auch offenkundig, gibt es einen Zusammenhang zum Thema Angst. Erläutern Sie diesen Zusammenhang.
Ja, Angst ist vielleicht in dem Zusammenhang ein großes Wort. Vielleicht ist es eine Ängstlichkeit oder eine Furcht oder eine Scheu vor. Aber Ich glaube schon, dass die große Auswahl dazu führt, dass man immer mehr Scheu davor hat, sich festzulegen. Also ich kann ein Beispiel zu dieser Angst in meinem persönlichen Leben auch erzählen. Meine Frau ist gerade schwanger und da gibt es ja Vorsorgeuntersuchungen. Und diese Vorsorgeuntersuchungen untersuchen die Genetik des Babys, ne, ob es schwere Behinderungen hat oder nicht. Nur die Untersuchungen selbst punktieren ja die Plazenta und sind selbst nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen. Und jetzt kommt also der Arzt auf Sie zu und fragt, wollen Sie so eine Untersuchung? Aber so eine Untersuchung hat ein Risiko. Und früher war es ja so, dass sozusagen die Gesundheit eines Kindes Schicksal war, ne? Eine Sache Gottes. Man konnte nichts entscheiden, man konnte da nichts dafür. Und heute wird Ihnen diese Entscheidung aufgebürdet. Entweder Sie machen die Vorsorgeuntersuchung oder Sie machen sie nicht. Und so werden Ihnen immer mehr Entscheidungen aufgebürdet. Diese Entscheidungen können Sie eigentlich gar nicht treffen.
Das heißt, die Entscheidungen sind zu groß und wenn sie zu groß sind, also Sie haben jetzt von Schicksal, von Gott gesprochen, das menschliche Maß übersteigen, dann auch Angst fördern.
Ja, und das ist eben auch so etwas Vertracktes mit den Entscheidungen. Man kann sich ja nicht nicht entscheiden. Sobald es eine Option gibt, steht die im Raum. Und Sie können davor nicht weglaufen. Wenn Sie weglaufen, sind Sie auch verantwortlich.
Das ist auch eine Entscheidung.
Das ist auch eine Entscheidung.
Sie hören SRF 2 Kultur mit der Sendung Kontext, die zwei Paradoxien des Glücks. Ich bin im Gespräch mit Bas Kast, Psychologe, Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor. Anstoß zum Gespräch gibt sein Buch »Ich weiß nicht, was ich wollen soll« im Untertitel »Warum wir uns so schwer entscheiden können und wo das Glück zu finden ist«, erschienen im Fischer Verlag. Bas Kast, wo das Glück zu finden ist, ist ein sehr großes Versprechen. Bevor wir zu dieser Glücksperspektive kommen, möchte ich noch über die zweite Paradoxie des Glücks reden, vom Wohlstandsparadox nämlich. Darum geht es im zweiten Teil Ihres Buches. Was weiß die Wissenschaft von der Nachtseite des Reichtums? Ich finde es ja interessant, Sie sagen Nachtseite und nicht Schattenseite.
Ja, es ist eben interessant zu sehen, dass auch Wohlstand sowie Freiheit eben mit Risiken und Nebenwirkungen einhergeht. Und auch da gibt es interessante Studien. Also in einer Studie hat man zum Beispiel Testpersonen genommen und an einen Schreibtisch mit Computer gesetzt. Und die sollten irgendwelche Fragebögen ausfüllen, aber das war nur ein Vorwand. Wichtig war, auf dem Bildschirm des Computers erschien ein Bildschirmschoner. Und da gab es wieder zwei Varianten. Entweder das war Geld, also Geldscheine flackerten über dem Bildschirm, oder es waren bunte Fische. Und dann kam es zum eigentlichen Test. Der Forscher sagte zu den Testpersonen, du schnapp dir doch kurz den Stuhl, der da in der Ecke steht, und drück den an deinen Stuhl heran. Es kommt nämlich gleich eine zweite Person, mit der du den weiteren Test machst und ja, mach das mal. Und sobald die Person den Stuhl herangerückt hatte, wurde der Test abgebrochen. Es ging eigentlich nur um die Frage, würden Leute, die soeben Geld gesehen hatten, anders reagieren als Leute, die Fische gesehen hatten. Und tatsächlich war das der Fall, nämlich die Geldleute stellten die Stühle deutlich weiter auseinander als die Leute, die Fische gesehen hatten, und zwar im Schnitt etwas weniger als einen halben Meter.
Wie aussagekräftig ist so ein Unterschied?
Naja gut, das ist natürlich jetzt mal ein rein theoretischer Unterschied. Der zeigt, dass aber Geld irgendwie so ein gewisses Distanzbedürfnis in uns erzeugt. Und nun gibt es aber viele Experimente, die das bestätigen. Auch im wahren Leben, also es gibt einen Versuch, da haben Forscher sich an Zebrastreifen gestellt und einfach geguckt, ob ein Wagen hält oder nicht an dem Zebrastreifen. Und dann haben sie sich angesehen, wie teuer der Wagen ist. Und es gibt eine lineare Beziehung, also je teurer der Wagen, desto weniger oft hält der Fahrer. Und auch da zeigt sich also wieder, und das bestätigt sich in vielen Experimenten, Geld geht tatsächlich, auch wenn das ein Klischee ist, geht mit einer gewissen Asozialität, mit einem gewissen Egoismus einher. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann ergibt das meines Erachtens auch Sinn. Geld macht unabhängig. Ja, mit Geld können Sie sich Sachen kaufen, die Sie sonst über den Weg der Sympathie bekommen von Ihren Mitmenschen. Und wenn Sie besonders viel Geld haben, können Sie sich es in gewissem Maße leisten, ein bisschen asozialer als andere zu sein.
Ein Ausdruck, den Sie in diesem Zusammenhang benutzen, der mir so hängen geblieben ist, heißt Duty-Free-Freundschaft. Und damit kritisieren Sie auch unsere westliche Gesellschaft, die eben eine reiche Gesellschaft ist und wo Freunde eben oft Duty-Free-Friends sind.
Ja, also wenn wir krank werden, muss ja kein Freund mehr einspringen oder die Familie muss nicht unbedingt einspringen, sondern finanziell zumindest springt dann eine Versicherung ein. Geld aus einer anonymen Krankenkassengruppe. Man kennt sich ja da nicht. Früher war das die Familie oder war das ein Freund. Also sie waren sehr direkt abhängig von Freunden und Familie. Und diese Abhängigkeit erzeugt auch eine gewisse Gemeinschaftlichkeit. Das gilt nicht nur für Versicherungen. Also denken Sie an einen Umzug, ja, also wo Sie früher auf die Hilfe von Freunden oder auch wenn Sie nicht so viel Geld haben, immer noch auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen sind. Und Sie wissen das auch. Sie sind im täglichen Leben immer wieder auf Freunde und Familie angewiesen. Dann pflegen Sie diese Beziehungen automatisch. Aber wenn Sie das alles auslagern können, jetzt zum Beispiel beim Umzug, Sie rufen einfach eine Firma an, die Ihren Umzug erledigt gegen Geld, dann müssen Sie automatisch diese Freundschaft nicht mehr pflegen. Und das klingt so ein bisschen pathetisch, aber trotzdem glaube ich, wenn wir das nicht mehr tun müssen, passiert etwas mit unserer Psyche, ähnliches wie mit dem Körper. Nämlich, wenn man sich nicht mehr bewegen muss, man es auch nicht mehr, dann geht man einfach mal schnell mit dem Auto. Und auf lange Sicht, glaube ich, tut das aber unserem Körper nicht gut. Und ähnlich, glaube ich, geht es mit unserer Psyche. Wenn man eben diese Freundschaften nicht mehr pflegen muss, aus einem gewissen sanften Zwang heraus, weil man weiß, man ist angewiesen auf Freunde und Familie, dann vernachlässigt man das eher. Und ich glaube, das hat Folgen für die Psyche.
Oder lässt sie so ein bisschen verkommen im Sinne von theoretischen Freundschaften oder abstrakten Freundschaften, weil der Freundschaftsbeweis eben gar nicht mehr so handfest erbracht werden muss. Nun könnte man auch wieder, ähnlich wie beim Freiheitsparadox, wo wir über die Frauen sprachen, so fast ein bisschen nostalgisch werden oder auch ein bisschen sozialromantisch werden im Sinne von die Armen sind eigentlich reicher als wir.
Ja, dieser Schluss wird häufig gezogen, wenn man sozusagen über diese Luxusprobleme redet. Aber auch da, glaube ich, hilft wieder ein Vergleich mit dem Körper. Also natürlich ist es so, dass Supermärkte zum Beispiel, Supermärkte an jeder Ecke zumal, Übergewicht begünstigen und andere Zivilisationskrankheiten, ja, wie Diabetes, die sind durchaus ernst und wir nehmen sie auch ernst. Und niemand würde da sagen, aber Hungern ist doch noch schlimmer als Übergewicht. Ja, Hungern ist wahrscheinlich noch schlimmer, aber das bedeutet nicht, dass umgekehrt Übergewicht nicht auch ein ernstes Problem ist. Und ich glaube, ähnlich verhält es sich mit der Psyche.
Nämlich wie?
Freiheit, Reichtum, große Auswahl etc. ist schöner als gar keine Auswahl. Ja? Trotzdem gibt es ernsthafte Risiken und Nebenwirkungen, die man, glaube ich, ansprechen muss. Und ich glaube, es ist interessant auch zu sehen, es geht nicht darum, sozusagen zurückzugehen, Supermärkte abzureißen und Reichtum abzuschaffen, sondern sich ein Bewusstsein darüber zu verschaffen, dass Geld zum Beispiel diesen Nebeneffekt hat, dass man egoistischer wird und asozialer, dass man denkt, dass man keine Leute mehr braucht und keine Freunde, weil man alles kaufen kann. Oft spielt das ja auf einer unbewussten Ebene eine Rolle. Und ich glaube, es gibt aber für jeden Zeiten, wo er diese Freundschaften definitiv braucht. Und ich glaube, sich das ins Bewusstsein zu rufen, ja, das ist das Wichtige daran.
Gerade wollte ich Sie fragen, was nun? Ihr Buch ist ja kein Ratgeber und doch steht da im Untertitel ein großes Versprechen, nämlich warum wir uns so schwer entscheiden und wo das Glück zu finden ist. Baskast, zu welchem Schluss kommen Sie? Wo ist das Glück zu finden?
Ja gut, das Glück ist natürlich, ich meine, das ist so vielfältig, wenn man so will, wie die Menschheit. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es schon gewisse Richtungen, die für alle gleich sind. Also ein Beispiel, das auch mit meinem Buch zusammenhängt. Es gibt ja diese Bücher, wo Menschen, oft sind es Krankenschwestern, Sterbende gefragt haben, was hast du in deinem Leben, was hättest du anders gemacht? Also die stehen kurz davor zu sterben. Und werden dann befragt. Und da gibt es häufig konsistente Antworten und die gehen in die gleiche Richtung, wie ich sie auch empfinde. Nämlich, dass die Leute sagen, ich zum Beispiel, ich habe zu viel gearbeitet. Und ich habe zu wenig in Freundschaften investiert. Ich habe mich zu wenig um die Familie gekümmert. Und Ähnliches sieht man auch interessanterweise in Studien. Es gibt eine riesen Glücksstudie in Deutschland. Das ist eine der größten Glücksstudien weltweit. Und da fragt man Leute seit Jahrzehnten, was sind deine Lebensprioritäten? Und man fragt zugleich, wie glücklich bist du? Und da zeigt sich, dass eben Leute, die etwas mehr Wert auf die Familie legen und da mehr Zeit investieren, nicht nur glücklicher sind an sich, sondern auch über die Jahrzehnte hinweg glücklicher werden. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns teils auch dazu verführt, allzu viel in die Karriere zu investieren und uns wegzieht von diesen Sachen wie Freundschaften, Zeit mit Freunden, verschwendete Zeit, ja, etwas, was wir als unproduktiv empfinden, Zeit mit Familie etc., Familienzusammenhalt, all diese Sachen, Beziehungen und so weiter, langfristige Beziehungen, dass die uns davon wegzieht und uns teils in ein Statusrennen führt und verführt, das uns nicht unbedingt immer so glücklich macht, wie es scheint.
Also Sie plädieren, wenn ich das richtig verstehe, eher auch für einen Zeitwohlstand, nicht einfach nur für alles tun, um den Güterwohlstand zu mehren. Also Wohlstand ist nicht gleich Wohlbefinden. Raus aus dem Hamsterrad, schreiben Sie auch im letzten Teil Ihres Buches, rein ins Leben. Was machen Sie gerade diesbezüglich?
Ja, ich bin natürlich selbst auch mitten im Hamsterrad und Teil des Problems. Ich beschreibe mich selbst und mein Umfeld und stecke da drin. Und doch glaube ich, teils vielleicht auch aufgrund der Studien, mit denen ich mich für dieses Buch beschäftigt habe, habe ich mich, glaube ich, auch wirklich verändert. Also ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Mein erstes Buch habe ich in 6 Wochen geschrieben, teils nachts. Tagsüber war ich Redakteur bei einer Zeitung. Und das kommt heute nicht mehr für mich in Frage. Also mein zweites Buch hat 6 Monate gedauert. Und jetzt, das Buch jetzt, woran ich jetzt arbeite, über Kreativität, wird erst 2015 erscheinen. Und das gibt mir also Zeit für meinen Sohn. Ich hätte das auch wahrscheinlich auf 2014 früher legen können. Aber es ist mir mittlerweile ganz recht so, dass ich fast dazu gezwungen werde, viel Zeit zu haben, die dann auch automatisch dazu führt, dass ich mir eben mehr Zeit für Dinge nehmen kann, wie Freunde und Familie, die ich früher, das gebe ich gern zu, die ich früher als wirklich richtig unproduktiv empfunden hätte. Ich glaube, ich halte heute Sachen, die ich früher für unproduktiv gehalten habe, für viel wertvoller.
Die Qual der Wahl. Das war Kontext mit einem Einblick in 2 Paradoxien des Glücks. Auskunft gab Bas Kast, Psychologe, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Sein Buch zum Thema ist bei S. Fischer erschienen. Es heißt »Ich weiß nicht, was ich wollen soll« im Untertitel »Warum wir uns so schwer entscheiden können und wo das Glück zu finden ist«. Das war eine Sendung von Cornelia Kasis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.